HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Die Weltgesundheitsorganisation, genauso wie die Welthandelsorganisation, haben die USA für Jahrzehnte schlecht behandelt und haben China bevorzugt.
In favor of China.
Die WHO, das ist ein braver Verein von Menschen, die sich echt Mühe geben, der Welt zu helfen. Dass sie jetzt sozusagen die kriminelle Energie aufbringen würden, was zu vertuschen aktiv, das halte ich fast für ausgeschlossen.
Gerade die europäischen Länder und auch die USA haben ja dann sich sehr viel Zeit gelassen und dann im Nachhinein der WHO vorzuwerfen, sie wäre da nicht schnell genug gewesen, halte ich für eine wirklich wohlfeile Kritik.
Der Generaldirektor selbst hat sein, ich weiß nicht, ob wir es Versagen nennen wollen, aber er hat tatsächlich zugegeben, dass nicht genug getan wurde.
Gerade die WHO ist nicht so etwas wie der UN-Sicherheitsrat oder die Welthandelsorganisation, die durchaus ja Sanktionsmechanismen oder Instrumente haben. Die WHO ist in ihrer Arbeit sehr auf den guten Willen des Mitgliedstaats angewiesen.
Sie zu schwächen wäre nichts anderes als in einem laufenden Flug den Piloten aus dem Flugzeug zu werfen, und das halten wir für nicht verantwortbar, und deshalb muss die WHO auch finanziell weiter gestärkt werden.
Eine weltweite Pandemie braucht dringend eine weltweite Antwort. So viel haben wir durch das Virus schon gelernt. Und genau davor wurde ja eigentlich die WHO gegründet, die Weltgesundheitsorganisation. Aber bekommen wir jetzt, wo es ernst wird, auch ihr die richtigen Antworten? Immer mehr Kritiker melden sich zu Wort, nicht nur US-Präsident Donald Trump. Der will ihr prompt das Geld streichen, ausgerechnet jetzt, wo man sie am dringendsten braucht. Mitten in der Corona-Krise gerät die WHO mächtig unter Druck. Zu spät hätte sie gehandelt und falsch dazu. Vor allem bei der Bewertung der Lage in China. Die Verharmlosung am Anfang der Epidemie hätte man wider besseren Willens geduldet. Eine kritische Überprüfung der WHO-Politik ist also dringend nötig, und das wollen wir heute tun. Weltkrankheitsorganisation. Wie hilfreich ist die WHO? Welche Rolle spielen die politischen Machtspiele hinter den Kulissen? Welche gegensätzlichen Interessen verfolgen die Akteure? Sind die Schwächen der WHO vielleicht typisch für die Struktur der Vereinten Nationen? Denn auch bei anderen UNO-Organisationen gibt es ähnliche Konflikte. Wie kann man solche träge Tanker handlungsfähig machen zum Wohle der Menschheit? Schauen wir zuerst in die USA. Die sind mit rund 400 Millionen Dollar der größte Beitragszahler der WHO. Doch Donald Trump will das Geld auf Eis legen, um die WHO für ihre Fehler zu bestrafen. Aber die wehrt sich und weist die Vorwürfe zurück.
Mehrere Dutzend amerikanische Regierungsmitarbeiter sind regelmäßig bei der Weltgesundheitsorganisation, werden mit Informationen über das Virus versorgt, so wie alle anderen auch. Das ist eines der wichtigsten Argumente der WHO gegen die Angriffe des amerikanischen Präsidenten. Die USA seien frühzeitig und umfassend über alle Aspekte des Coronavirus informiert worden. Darum ging es gar nicht, so die Replik aus Washington. Die WHO habe von Anfang an Fehler gemacht. Und einer sei, dass sich die WHO nicht rechtzeitig ein unabhängiges Bild vor Ort in China gemacht habe, dass sie die Welt nicht angemessen informiert habe.
The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet and share information in a timely and transparent fashion.
Trump wirft der WHO vor allem vor, sich aus politischer Rücksichtsnahme auf China nicht konsequent darum gekümmert zu haben, das Virus bereits in Wuhan einzudämmen. Man habe den beschwichtigenden Aussagen Chinas ohne Überprüfung geglaubt und geholfen, die wahre Gefahr zu vertuschen. Darüber hinaus habe sich die WHO gegen Reisebeschränkungen eingesetzt, was Trump eine desaströse Entscheidung nennt. In der Folge hätten viele Länder viel zu spät begonnen, Reisende aus China fernzuhalten. Das habe tausenden Menschen das Leben gekostet. Nur er habe sich durchgesetzt und ein Einreiseverbot erlassen. Und er glaube nicht mehr, dass diese Organisation im Sinne des amerikanischen Steuerzahlers arbeite, die Großzügigkeit Amerikas belohne.
We have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible.
Allerdings hatte Trump China selbst noch im Januar für seine Corona-Politik gelobt. Das war zu einem Zeitpunkt, als es in sein politisches Kalkül passte, dass das Virus als beherrschbares Problem wahrgenommen wurde. Die USA werden ihren Beitrag für die Weltgesundheitsorganisation WHO einfrieren, so US-Präsident Donald Trump. Und dies soll gelten, bis eine Untersuchung darüber abgeschlossen sei, welche Fehler genau diese Unterorganisation der UNO bei der frühen Einschätzung der Corona-Gefahr gemacht habe. Das ist zwar eigentlich gar nicht möglich, da finanzielle Beteiligungen an internationalen Organisationen in das Hoheitsgebiet des Kongresses fallen. Aber natürlich kann die Regierung die Auszahlung von Geldern blockieren und damit de facto eine Zahlung unterbinden. In einer seiner Pressekonferenzen machte Trump aber selbst deutlich, dass es ihm um sehr viel mehr geht.
The World Health Organization, just like the World Trade Organization, they have been treating the United States for decades so badly. And they've been so in favor of China.
Die Weltgesundheitsorganisation, genauso wie die Welthandelsorganisation, haben die USA für Jahrzehnte schlecht behandelt und haben China bevorzugt. Es geht um Trumps grundsätzliche Skepsis gegenüber großen internationalen Organisationen. Immer mit dem Argument, die USA würden systematisch übervorteilt, müssten für andere zahlen und selber Nachteile einstecken. Die WTO hat er inzwischen auch durch Blockadepolitik weitgehend lahmgelegt. Letztendlich aber spiegelt sich in diesen Konflikten der Handelskonflikt zwischen den USA und China ebenso wie der grundsätzliche Kampf um die langfristige Vorherrschaft, insbesondere in der Wirtschaft. Trump sieht diese Organisationen als Chinas trojanische Pferde und nutzt jede Gelegenheit, sie zu schwächen.
Arthur Landwehr über die Kritik des US-Präsidenten an der WHO. Ist das alles nur ein billiges Wahlkampfmanöver? So interpretieren wir es ja gerne in Europa. Schließlich stehen im November die Präsidentschaftswahlen an. Welche Folgen kann diese Strategie haben? Bastian Hermessen ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie, Herr Bernd. Hallo.
Geht diese billige Strategie, wie wir das in Europa gerne sagen, geht das auf? Funktioniert diese Ablenkung oder ist es mehr?
Beim Teil seiner Anhänger kommt das durchaus gut an bislang. Man muss sich vor Augen führen, 8 von 10 Republikanern in aktuellen Umfragen glauben, dass andere Nationen die USA ausnutzen würden. Und da passt natürlich die WHO als Sündenbock gut ins Bild. Ne? Es ist China nah, eine internationale Organisation, wie Sie gerade schon gesagt haben. Und gerade China und internationale Organisationen sind Sündenböcke, die Trump seit Jahren für alles mögliche Übel, das die USA befallen hat, aufgebaut hat. Bei der Mehrheit der US-Amerikaner, allerdings in den meisten Kommentatoren, kam auch dieser Winkelzug von Trump nicht gut an hier in den USA. Da wurde da auch darauf hingewiesen, das ist ein reines Ablenkungsmanöver von seinem eigenen Missmanagement. Zwar haben auch viele Demokraten Probleme mit einigen Aspekten der WHO, aber die überwiegenden Kommentare sind, dass es so ist, als ob man im Moment vor einem brennenden Haus steht und als erste Gegenmaßnahme die Feuerwache attackiert, die eigentlich für die Löschung zuständig ist. Insofern ist es ein gemischtes Bild.
Wie glaubhaft ist sein Bild, sein Wandel vom Leugner zum Krisenmanager?
Er ist weiterhin dabei, alle 2-3 Tage, ehrlich gesagt, seine Haltung zu ändern. Er hat wochenlang im Januar und Februar versäumt, die Krise anzunehmen, hat sie klein geredet und hat auch keine Maßnahmen eingeleitet. Wir haben bis heute nicht genug Tests in den USA, nicht genug Schutzkleidung, chaotische Zuständigkeiten im Weißen Haus. Dann hat Trump zwischendurch den harten Krisenmanager gegeben und gesagt, er nimmt das jetzt allein in die Hand. Dann hat er aber wieder gemerkt, nachdem das nicht so gut lief, er wälzt das lieber auf die Gouverneure ab und hat gesagt, jetzt seid ihr verantwortlich und ich nicht. Und jetzt versucht er zum Teil sogar zu Demonstrationen in Bundesstaaten, die auch Ausgangssperren haben, aufzurufen gegen demokratische Gouverneure. Also es ist einfach ein einziges Hin und Her und das einzig Stabile dabei ist, dass er wie bei der WHO weiterhin immer dabei ist, Sündenböcke zu identifizieren für alles, was schlecht läuft.
Das heißt, auch ihm ist klar, die Wahl im November wird eigentlich ein Referendum über seine Fähigkeit als Krisenmanager. Warum schwenkt er so hin und her?
Das ist richtig. Also diese Wahl wird sicher ein Referendum über das Krisenmanagement von Donald Trump, also wirtschaftlich und von der Gesundheit her. Man muss sich vorstellen, die Krise trifft das Land ja jetzt schon mit voller Wucht hier. Ne? Die Massenarbeitslosigkeit hier, die kilometerlangen Autoschlangen vor Essensausgaben. Also es ist wirklich dramatisch. Und ich denke, Trump ist bewusst, dass er keine gute Note für sein Krisenmanagement im Herbst haben wird, weil die Wirtschaftskrise zu intensiv sein wird und weil auch jetzt schon ja etwa 2000 Amerikaner und Amerikaner pro Tag sterben an dieser Krise. Und seine einzige Hoffnung ist deswegen, dass er jetzt wie 2016 im Wahlkampf schon macht, ein Wahlkampf, der nur von Feindbildern lebt, die für alles Böse verantwortlich sind. Das heißt, sein Wahlkampf und seine Aktionen jetzt sind in erster Linie darauf ausgerichtet, andere verantwortlich zu machen. Er hofft, dass er damit wieder durchkommt. Die letzten Jahre ist er damit häufig schon durchgekommen, zuletzt zum Beispiel durch das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Da hat er auch erfolgreich immer wieder abgelenkt von seiner eigenen Verantwortung und auf andere verwiesen.
Nun ist die Präsidentschaftswahl erst im November. Bis dahin kann noch viel passieren, vielleicht auch Schreckliches, wenn die Zahl der Toten weiter drastisch steigt, wenn vielleicht noch eine zweite Welle kommen sollte. Auch das ist ja möglich. Wem will er dann die Schuld in die Schuhe schieben?
Trump hat seit vielen, vielen Jahren, und zuletzt auch als er Präsident ist, es bei seiner eigenen Anhängerschaft immer wieder geschafft, auf andere zu verweisen, auch wenn es noch so sehr an den Haaren herbeigezogen war. Er hatte jetzt seinen Ukraine-Skandal mit dem Amtsenthebungsverfahren und hat versucht, immer auf Joe Biden zu verweisen, der damit wirklich nichts zu tun hatte. Er hat 2016 alle Übel dieser Welt Hillary Clinton in die Schuhe geschoben, ja, auch wenn sie damit nichts zu tun hatte. Er hat das bei seinen eigenen Anhängern immer wieder erfolgreich geschafft. Ich bezweifle nur, dass das in diesem Fall gelingt, weil der harte Kern seiner Anhänger nicht genug ist, um diese Wahl zu gewinnen. Er muss schon ein bisschen weiter ausgreifen, auch in Wählerschichten, die nicht zu seinem ganz harten Anhängerkreis gehören. Und dort wird es schwierig, allein damit durchzukommen. Dort erwarten doch viele Menschen nicht nur, dass er ihre Wut kanalisiert, sondern dass er dieser Wirtschaftskrise auch begegnet, dass er zeigt, dass er ein Stück weit Empathie für das Leid der Menschen in diesem Land haben kann. Und dass nicht allzu viele Menschen sterben werden letztlich in den nächsten Monaten. Aber im Moment sieht das, wie gesagt, nicht gut aus.
Vielleicht sind ja seine Versäumnisse aus diesem Frühjahr im November dann auch längst vergessen, wenn er den großen Führer spielt, der Menschen, der auch bei den Beerdigungen tröstende Worte spendet und sowas. Glauben Sie, sowas kann funktionieren, dass er so die Rolle des Staatsmannes dann einnimmt?
Bei anderen Politikerinnen und Politikern wäre das durchaus denkbar. Bei ihm denke ich, dass seine eigene Persönlichkeit ihm im Weg steht, weil er nicht in der Lage war, in den letzten Jahren auch unterschiedlich Politik zu machen. Ja, mal diesen Politikstil anzuwenden, sondern immer auf seine Grundreflexe zurückgreift. Und das ist zum einen ein unglaublicher Narzissmus, dass er nur von sich spricht. Das ist auch jetzt in der Krise so und er scheint gar nicht in der Lage sein, mal empathische Worte an die Menschen zu richten, die massiv betroffen sind, gesundheitlich oder wirtschaftlich, dass er die Realität verdreht. Ja, das hat er die letzten Jahre relativ gut gelebt, dass er wirklich eine Realität aufbaut, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat und dass ihm genug Menschen darin folgen. Aber wenn hier erstmal die Massenarbeitslosigkeit weiter um sich greift und auch in republikanisch geprägten Wahlkreisen viele Menschen sterben und gesundheitlich betroffen sind, dann ist die Realität so nah, dass sie auch auf Fox News und durch Trump nicht mehr zu verdrehen ist. Daher bezweifle ich, dass er in der Lage sein wird, plötzlich einen verantwortlichen, von der Wissenschaft auch geleiteten politische Führungsfigur zu sein, sondern dass er letztlich in seinen eigenen Impulsen gefangen bleibt, die er schon seit Jahrzehnten als seinen Stil vor sich erträgt.
Das Geschickte an der Kritik an der WHO ist ja, dass sie sachlich eben nicht ganz falsch ist. Da kann man ja durchaus in einigen Punkten ihm zustimmen, muss man sogar. Wie weit trägt so eine Strategie denn im Wahlkampf?
Das ist richtig. Also es gibt ja durchaus Kritikpunkte an der WHO. Sie haben einige auch gerade schon angesprochen. Das heißt ja nicht, dass die WHO, und das ist auch vielen US-Amerikanern und Amerikanern bewusst, nicht unglaublich viele wichtige Dinge auch leistet. Die USA sind zum Beispiel wichtigster Beitragszahler für die weltweite Polio-Bekämpfung durch die WHO. Und da ist schon auch vielen Fernsehzuschauerinnen oder Zeitungsleserinnen hier bewusst, wenn das in Kommentaren aufgegriffen wird, dass eine Einstellung von Zahlung an die WHO durchaus, um Bild zu bleiben, das Kind mit dem Bade ausschüttet an der Stelle. Das heißt aber nicht, dass bei seinen Anhängern es nicht erfolgreich ist, auf internationale Organisationen einzuprügeln. Das ist die WHO, sie haben auch, das ist schon angesprochen, bei der Welthandelsorganisation. Heute hat er gerade angekündigt, dass er legale Migration in die USA auf längere Zeit komplett einstellen möchte, damit Ausländer nicht mit Amerikanern um Arbeitsplätze konkurrieren. Auch das wieder ein neues Feindbild der Ausländer, ja, der jetzt Amerikanern in der Wirtschaftskrise die Arbeitsstellen zu stehlen droht. Aber ich glaube dennoch, ich mag falsch liegen, dass bei einer Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner das nicht gut kommt. Wir sehen das auch in den Zustimmungswerten, die in den letzten 2 Wochen für Trump schon relativ eingebrochen sind. Bei einer Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner scheint diese Strategie nicht zu verfangen und er muss diese Zustimmungswerte steigern, um eine Chance zu haben im November.
Das war Bastian Hermessen von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Die WHO ist eine Behörde, ein schwerer Tanker, der jetzt plötzlich wie ein Speedboot manövrieren soll. Kein Wunder, dass die Kapitäne überfordert sind. Ähnlich vielleicht wie der alte Mann bei Ernest Hemingway. Der sitzt in seinem Boot und hat plötzlich einen Fisch an der Angel, mit dem er nur nicht gerechnet hat. Und am Anfang unterschätzt er ihn gewaltig.
Er wusste, was das für ein riesiger Fisch war. Und er sah ihn im Geist, wie er sich im Dunkeln mit dem Thunfisch, den er quer im Maul hielt, entfernte. In dem Augenblick spürte er, wie er sich nicht mehr bewegte. Aber das Gewicht war noch da. Dann nahm das Gewicht zu und er gab mehr Leine. Er verstärkte einen Augenblick lang den Druck von Daumen und Zeigefinger und das Gewicht nahm zu und zog steil hinunter. »Er hat angebissen«, sagte er. »Jetzt werde ich ihn ordentlich schlingen lassen.« Er ließ die Leine durch die Finger gleiten, während er mit der linken Hand hinunterlangte und das freie Ende der beiden Reserverollen an der Öse der zwei Reserverollen der nächsten Leine festmachte. Jetzt war er bereit. Er hatte jetzt 3 Leinen von 40 Faden in Reserve, außer der Rolle, die er benutzte. »Schling es noch ein bisschen mehr hinein«, sagte er, »schling es ordentlich runter. Verschling es, sodass die Spitze des Hakens in dein Herz geht und dich tötet«, dachte er. »Komm leicht herauf und lass mich die Harpune in dich hineinstoßen. Gut. Bist du bereit? Warst du lange genug bei Tisch?« »Jetzt«, sagte er laut und haute mit beiden Händen kräftig an, gewann ihm 1 Meter Leine ab und haute dann wieder und wieder an und zog Hand über Hand mit aller Kraft seiner Arme und dem Gewicht seines sich mitdrehenden Körpers an der Schnur. Nichts geschah. Der Fisch zog einfach langsam fort, und der alte Mann konnte ihn auch nicht 1 Zentimeter heben.
Der alte Mann und das Meer. Wir hören noch, wie der Fischer versucht, diesen Kampf zu gewinnen. Der steht noch am Anfang seiner Krise. Die WHO scheint etwa genauso überfordert zu sein wie der alte Mann auf dem Meer. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die Chronologie der Pandemie betrachtet. Dietrich Karl-Meurer fasst das für uns zusammen.
Als Ende Dezember aus China die ersten Meldungen über eine neuartige Lungenkrankheit kamen, hörte man von der Weltgesundheitsorganisation zunächst nichts. Selbst als die Infektionszahlen stiegen und erste Fälle auch in anderen Ländern auftraten, konnte sie sich nicht dazu durchringen, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Das tat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erst am 30. Januar. Hat die WHO zu langsam reagiert? Ja, sagt der Medizinethiker Harry Wu von der Universität Hongkong. Und dies habe sie auch selbst eingeräumt. Der Generaldirektor selbst hat öffentlich gesagt, dass der beste Zeitpunkt für ein aktives Eingreifen vor 1 oder 2 Monaten war. Also ja, er hat sein, ich weiß nicht, ob wir es Versagen nennen wollen, aber er hat tatsächlich zugegeben, dass nicht genug getan wurde. Doch schnell hatte die WHO dafür gesorgt, dass der Gencode des Coronavirus weltweit bekannt wurde. Und auch sonst ist die Weltgesundheitsorganisation mittlerweile erwacht. Sie leitet eine große internationale Studie zur Wirkung von Medikamenten, verteilt Schutzausrüstung an arme Länder und informiert Staaten und über soziale Netzwerke auch die Bevölkerung in aller Welt. Im Vergleich zu vorherigen Gesundheitskrisen habe die WHO ihre kommunikative Strategie deutlich ausgeweitet, meint Andreas Wulff von der Hilfsorganisation Medico International. Er stellt fest,
dass sie sehr viel präsenter ist in dieser Coronavirus-Pandemie, dass sie ihre Botschaften, auch ihre technischen Hinweise und Empfehlungen sehr viel besser aufbereitet hat, zugänglich gemacht hat. Das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Auf den regelmäßigen Pressekonferenzen beobachten Journalisten aber auch eine Befangenheit der Weltgesundheitsorganisation. Etwa gegenüber China, dessen Behörden zunächst versucht hatten, den Ausbruch zu vertuschen. Oder gegenüber Staaten, deren Präsidenten die Gefahr zunächst ignorierten. Etwa die USA oder Brasilien. Andreas Wulff von Medico International meint, offene Kritik sei nicht Sache der WHO.
Das ist etwas, was typisch für die Weltgesundheitsorganisation ist. Sie ist natürlich auch ein diplomatischer Raum, wo klar ist, bestimmte Kritiken zum Beispiel, wie Länder jetzt auf die Krise reagieren, wird die WHO nie öffentlich ausdrücken, sondern eher im direkten Gespräch, sozusagen im kleinen Hinterzimmer vermitteln.
Dabei ist Beobachtern klar, dass das Handeln der WHO vom Einfluss ihrer Mitgliedstaaten genauso bestimmt wird wie von deren finanziellen Möglichkeiten, die Organisation zu unterstützen. Medizinethiker Harry Wu von der Universität Hongkong schätzt ein:
The WHO is trying its very best.
Die WHO versucht ihr Bestes, obwohl ihr die Hände aus verschiedenen Gründen gebunden sind. Doch, so meint Harry Wu, sei es schwierig, das Handeln der Weltgesundheitsorganisation in der Corona-Pandemie bereits jetzt grundsätzlich zu beurteilen. Denn noch stecke die Welt mitten in der Krise.
Und wie soll die Weltgesundheitsorganisation entschlossen handeln, wenn sie ständig um Geld betteln muss und solche diplomatischen Empfindlichkeiten berücksichtigen muss? Welche Folgen haben solche Spiele für die Weltgesundheit? Professor Detlef Ganten ist Experte für Public Health, also öffentliche Gesundheit, an der Charité in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie bewerten Sie als Experte für öffentliche Gesundheit die Arbeit der WHO im Augenblick? Ist sie wirklich so schlecht, wie viele sagen?
Also die WHO gehört zur Familie der Vereinten Nationen, ist ja auch im Rahmen der Vereinten Nationen nach dem Kriege 1948 dann gegründet worden und hat natürlich alle Vor- und Nachteile der Vereinten Nationen. Das ist eine Versammlung aller Nationen der Welt. Da ist es nicht einfach, die Versammlung zusammenzuhalten, auch gemeinsame Entwicklungen zu haben. Und es ist für einen Chef einer Organisation der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen, das betrifft die Vereinten Nationen selber, den Generalsekretär, das betrifft UNESCO, alle anderen und genauso natürlich auch WHO. Die hängen ab von der Qualität der Staaten, die sie unterstützen. Die bekommen ihr Geld von den Staaten und es wäre naiv zu glauben, dass das also komplett unabhängig ist. Natürlich nicht, aber die Staatengemeinschaft hat inzwischen verstanden, dass es keine andere Organisation gibt, die gleicherweise den Zugriff auf die Nationalstaaten hat und kennt und weiß, was da läuft. Auf der anderen Seite aber auch ein Sachthema so gut international kennt und bearbeiten kann wie die WHO. Das heißt, die WHO hat sich auch in dieser Krise als eine außerordentlich wichtige, notwendige und wie ich meine auch letztendlich erfolgreiche Organisation, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt erwiesen. Wir brauchen die WHO unbedingt und wir müssen sie unterstützen.
Wir haben inzwischen gelernt, alle wirksamen Maßnahmen sind ja sehr lokal. Kontaktbeschränkung, Ausgangssperre, Maskenpflicht, das sind alles keine globalen Aktionen. Ist das Abriegeln in der Pandemie wichtiger als internationale Kooperation? Wozu brauchen wir die WHO jetzt?
Na, wir brauchen natürlich beides. Wir brauchen das Internationale, wir brauchen die Übersicht, wir brauchen die Standards, wir brauchen den Einfluss, den internationalen Einfluss auf die Staatengemeinschaft. Das ist das Internationale. Und dann muss natürlich lokal gehandelt werden, und zwar nicht nur lokal national, sondern lokal in den Familien. Das ist komplett gestaffelt. Das widerspricht überhaupt gar nicht der großen Aufgabe der WHO und anderer internationaler Organisationen. Am Schluss muss es immer runtergebrochen werden, so wie in Deutschland auch. Bundesrepublikanisch gesamt, da muss ein Konsens da sein, wie man im Grundsatz vorgeht. Aber welches Lokal wann geschlossen wird und wie die Familie selber sich dann verhält im Einzelnen, das muss natürlich lokal verantwortlich und auch den Umständen entsprechend geregelt werden. Also beides gehört zusammen und beides ist aber ein Ganzes.
Es gibt ja auch noch andere Akteure als die WHO, also diverse Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel die Stiftung von Bill Gates. Die haben Geld und müssen eben keine Rücksicht auf diplomatische Gepflogenheit nehmen. Sollte man vielleicht mehr auf solche Organisationen setzen jetzt?
Ja, aber dann wäre man, also bei der WHO hat man zumindest eine internationale Staatengemeinschaft, 196 Staaten. Bill Gates entscheidet mit seiner Frau alleine. Die haben natürlich einen Beirat, aber das ist ein hierarchisch aufgebautes Gebilde. Die haben viel Geld, und zwar haben sie mehr Geld als die WHO. WHO hat einen bescheidenen Etat, wenn man das bedenkt, eigentlich beschämend bescheiden, etwa 6 Milliarden Euro, und dann wird noch gesammelt. Und Bill Gates, die Gates Foundation hat mehr. Und dann gibt es noch die Global Alliance for Vaccination, also die internationale Impfallianz. Dann gibt es den Global Fund. Dann gibt es die Koalition für epidemische Vorbereitung und Innovation. Das heißt, es gibt eine Reihe von sehr großen internationalen Organisationen. Und das Ziel wäre natürlich, dass diese alle so eng wie nur möglich zusammenarbeiten. jeder mit den Fähigkeiten, aber auch jeder auch mit den Schwächen, die wahrscheinlich nicht auszumerzen sind. Diese Kooperation, das ist das Notwendige. Mein Eindruck ist, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Das könnte alles besser sein, ist auch schwierig international, wenn plötzlich eine so große Herausforderung auf uns zukommt. Aber ich kenne die Einrichtung von innen so ein bisschen und da ist ein hohes Maß an Zusammenarbeit, ein hohes Maß an Austausch, aber auch an Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten der einzelnen Organisationen. Darum haben die auch alle ihre Berechtigung.
Nun warnen ja auch einige schon, wenn man sich die Sterblichkeitsrate bei Covid-19 ansieht, dann sei das eigentlich noch verhältnismäßig harmlos. Da seien noch sehr viel schlimmere Szenarien denkbar. Was könnte uns denn noch alles drohen?
Naja, das Besondere bei der jetzigen Infektion mit dem Coronavirus ist ja, dass die gesamte Bevölkerung, 8 oder 7 Milliarden Menschen, mehr als 7 Milliarden Menschen, überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Das Immunsystem, die Körperabwehrkräfte sind nicht darauf vorbereitet. Und selbst wenn die Sterblichkeit gering ist, sind eben alle Personen möglicherweise betroffen. Selbst wenn es weit unter 1% ist, ist es eben bei 7 Milliarden Menschen auf der Welt eine Riesenpopulation, die gefährdet ist. In der Tat gibt es Erkrankungen, die sind tödlicher und gefährlicher. Das ist Diphtherie, das ist Masern, das sind Krankheiten, die sind gar nicht unbekannt. Dagegen haben wir Impfungen, und zwar weltweit. Im Übrigen, die Weltgesundheitsorganisation hat solche Impfungen durchgesetzt auch und hilft dabei auch. Und wir werden sehr frühzeitig versuchen müssen, uns auf solche Epidemien und Pandemien vorbereiten, die Impfsysteme so vorbereiten, auch wissenschaftlich so vorbereiten, dass man schneller ist. Jetzt dauert es immer noch ein Jahr oder länger, bis man einen Impfstoff hat. Da wird man in der Wissenschaft, aber auch in der Vorbereitung für neue mögliche Pandemien sich besser vorbereiten müssen als in der Vergangenheit.
Das war der Public Health Experte Professor Detlef Ganten von der Charité in Berlin. Herzlichen Dank. Wir kommen zurück zu dem alten Mann auf dem Meer. Der hat nun einen dicken Fisch an der Angel. Aber der lässt sich nicht fangen, sondern er zieht den Angler immer weiter raus auf das Meer. Jetzt wird guter Rat teuer.
Seine Leine war stark und für schwere Fische gemacht. Und er stemmte seinen Rücken gegen sie, bis sie so straff war, dass Wasserperlen von ihr sprangen. Dann begann sie einen langsamen, zischenden Ton im Wasser zu machen, und er hielt sie noch immer, stemmte sich gegen die Ducht und lehnte sich zurück gegen den Zug. Das Boot begann sich langsam nach Nordwesten zu bewegen. Der Fisch schwamm ruhig, und sie bewegten sich langsam durch das stille Wasser. »Ich werde von einem Fisch in Schlepp genommen«, sagte der alte Mann. »Ich könnte die Leine festmachen, aber dann könnte er sie zerreißen. Ich muss ihn halten, so gut ich kann, und ihm Leine geben, wenn er welche verlangt. Was ich tun werde, wenn er sich entschließt, in die Tiefe zu gehen, weiß ich nicht. Was ich tun werde, wenn er taucht und stirbt, weiß ich nicht. Aber ich werde etwas tun. Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun kann.« Er hielt die Leine gegen seinen Rücken und beobachtete ihre Neigung im Wasser und das Boot, das sich stetig nordwestwärts bewegte. »Das wird ihn umbringen«, dachte der alte Mann. »Er kann das nicht auf die Dauer aushalten.« Aber 4 Stunden später schwamm der Fisch immer noch mit dem Boot im Schlepp stetig hinaus ins Meer. Und der alte Mann hielt immer noch die Leine straff über den Rücken gespannt.
Der Kampf ist noch nicht entschieden und Geduld zum falschen Zeitpunkt kann fatal enden. Weltkrankheitsorganisation, wie hilfreich ist die WHO? In China ist die ganze Pandemie ausgebrochen und das wurde für die WHO dann gleich zum doppelten Problem. Denn man wusste genau, wenn man die Staatsführung sehr offen kritisiert, kann man nicht erwarten, dass sie mit der Behörde zusammenarbeitet. Also versuchte man es halt mit freundlichen Worten. Vielleicht waren es davon ein paar zu viel.
Dass sich Vertreter internationaler Organisationen nach Delegationsreisen bei ihren Gastgebern bedanken und sich anerkennend äußern, das gehört zum diplomatischen Tagesgeschäft. Doch die Art und Weise, wie der WHO-Nothilfe-Koordinator Michael Ryan nach einer China-Reise Ende Januar die kommunistische Staatsführung in Peking lobte, überraschte dann doch viele.
During our trip to China, we were very impressed
Die Delegation der Weltgesundheitsorganisation sei sehr beeindruckt gewesen von den Anstrengungen der chinesischen Regierung, sagte der WHO-Spitzenmann bei einer Pressekonferenz am Sitz der Organisation im schweizerischen Genf. Dass eine Regierung so entschieden vorgehe gegen eine Epidemie, hätten weder er, Ryan, noch der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus je erlebt.
Personally, I think myself and the Director General have never seen the scale, commitment of an epidemic response at this level.
Aussagen wie diese schaden inzwischen dem Image der Weltgesundheitsorganisation. Denn längst ist klar, dass die chinesischen Behörden zu Beginn der Coronavirus-Epidemie massiv Fehler gemacht haben. Hinweise auf die Gefährlichkeit des Virus wurden ignoriert und vertuscht. Hinweisgeber wurden zum Schweigen gebracht. Chinas Staatsführung handelte, anders als von der WHO behauptet, nicht transparent. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP warnte der Leiter von Chinas oberster Gesundheitsbehörde am 14. Januar andere staatliche Stellen vor einer massiven öffentlichen Gesundheitskrise durch das Virus. Die Weltgesundheitsorganisation erfuhr davon offensichtlich nichts. Am selben Tag noch twitterte die WHO:
Untersuchungen der chinesischen Behörden haben keine eindeutigen Hinweise auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ergeben.
Schon knapp zwei Wochen vorher allerdings fanden Forscher heraus, dass eine 53-jährige Patientin im chinesischen Wuhan ihren Mann angesteckt hatte. Auch frühe Hinweise aus Taiwan auf mögliche Mensch-zu-Mensch-Übertragungen soll die WHO ignoriert haben. Die kommunistische Staats- und Parteiführung in Peking verhindert seit Jahren eine Mitgliedschaft Taiwans in der WHO mit der Begründung, die Inselrepublik sei Teil der Volksrepublik China.
Inzwischen wissen wir, dass auch einige in der WHO tatsächlich früher auch schon Zweifel hatten, ob nicht vielleicht doch Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattfindet.
Mareike Ohlberg vom China-Forschungszentrum Merricks in Berlin.
Aber in den großen Linien, in den großen Pressekonferenzen hat man sich dann doch sehr stark an dem orientiert, was China offiziell hören wollte.
In den vergangenen Jahren habe Chinas Führung ihren Einfluss auf die WHO systematisch ausgebaut, sagen internationale Experten wie Harry Wu. Der Medizinhistoriker leitet das Institut für Medizinethik an der University of Hong Kong. Der Einfluss der kommunistischen Führung auf die WHO zeige sich etwa an der Wahl des China-freundlichen Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus und der Wahl seiner Vorgängerin, der Hongkong-Chinesin Margaret Chan.
So in early 2000s, China, it knew how it could win.
Anfang der 2000er Jahre erkannte Chinas Führung, wie sie die Wahlstimmen der afrikanischen Staaten gewinnen könnte. Sie versprach, Afrika durch Investitionen zu entwickeln. Auf diese Weise konnte China Margaret Chan 2003 als WHO-Generaldirektorin durchsetzen, durch viel Lobbyarbeit in Afrika. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat kritisiert, dass die USA der WHO zunächst kein Geld mehr geben wollen. Gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise dürfe die Weltgesundheitsorganisation nicht geschwächt werden, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian in Peking. Kritik an Trumps Entscheidung kam auch von zahlreichen anderen Regierungen weltweit, unter anderem von Bundesaußenminister Heiko Maas.
Steffen Wurzel über den großen Einfluss von China auf die WHO. In diesem Punkt also ist die Kritik von Donald Trump durchaus berechtigt. Werfen wir einen tieferen Blick auf die Rolle Chinas in diesem Spiel. Professor Hans W. Maul vom Mercator-Institut für China Studies in Berlin. Die WHO ist da ja irgendwie in der Zwickmühle. Wenn sie China offen kritisiert, dann ist nicht mit Kooperation zu rechnen. Das heißt, sie ist in dieser Krise auf China angewiesen. Was hätte sie eigentlich tun sollen?
Ja, also Zwickmühle beschreibt das schon ganz gut. Das ist in der Tat ein Dilemma, weil die WHO ganz grundsätzlich zwei Herren gleichzeitig dienen muss. Einerseits den Mitgliedstaaten und unter diesen ist China natürlich nicht der geringste. Und auf der anderen Seite der Weltbevölkerung, der Weltgesundheit sozusagen. Und es ist in der Tat sehr schwierig und kann eigentlich auch nicht erwartet werden von dem Generalsekretär der WHO oder einer solchen Organisation, dass sie sich offen mit einem wichtigen Mitgliedstaat wie China anlegt und ihn kritisiert, ihn konfrontiert. Aber es hätte wahrscheinlich schon noch Möglichkeiten gegeben unterhalb dieser Schwelle, wie die WHO-Führung hätte agieren können mit größerem Effekt, als sie das tatsächlich getan hat.
Das heißt, die Diplomatie ist wichtiger als die Gesundheitsvorsorge?
Nein, die Diplomatie, also wenn Sie jetzt damit die WHO meinen, die Diplomatie der WHO hätte darin bestanden, China dazu zu bekommen, besser, seinen Part zu übernehmen, um die Weltgesundheit zu schützen. Es ist ja nicht so, dass die Volksrepublik China kein Interesse daran hätte, etwas für die Weltgesundheit zu tun und auch die WHO zu einer funktionsfähigen Organisation zu machen. Die Probleme treten eben nur dann auf, wenn es andere Zielsetzungen gibt, die der Kommunistischen Partei in China noch wichtiger sind als die Weltgesundheit.
Welche sind denn diese da, die Konflikte?
Naja, also der wichtigste Konfliktpunkt ist ein ganz alter und auch ein sehr grundsätzlicher. Es geht eben um die Frage nationale Souveränität versus Weltgesundheit, versus Interesse der Menschheit. Und die chinesische Position war immer schon und ist es nach wie vor, Prinzip der nationalen Souveränität hat absoluten Vorrang. Was in China passiert, entscheiden nur wir, die Kommunistische Partei Chinas. Und zu diesen nationalen Souveränitätsrechten gehört natürlich auch Taiwan, das aus der Sicht der kommunistischen Führung in Peking eben nichts anderes ist als ein Teil der Volksrepublik China.
Ja, und gerade Taiwan könnte ein Vorbild sein, denn es heißt ja immer, dort wird das alles sehr gut gemanagt.
So ist es. Das ist auch mein Eindruck, dass Taiwan mit der Pandemie wirklich geradezu vorbildlich umgegangen ist. Das hat übrigens etwas Zähneknirschen die WHO inzwischen auch eingeräumt, dass das so ist. Dennoch, die WHO ziert sich sehr, in irgendeiner Form mit Taiwan Kontakt zu haben. Und sie ziert sich deshalb, weil sie in diesem Punkt eben sich sehr orientiert an den Vorstellungen der Volksrepublik China.
Das heißt, der Respekt vor China ist zu groß, muss man das schon so sagen?
Der Respekt vor China ist jedenfalls sehr groß. Und ich würde sagen, ja, in der Tat zu groß. Er hat in der Bewältigung dieser Pandemie an einigen wichtigen Punkten die WHO wirklich daran gehindert, ihre Funktion so gut wahrzunehmen, wie das möglich gewesen wäre. Auch wenn man sich darüber im Klaren ist, dass der Generalsekretär der WHO sich nicht hinstellen kann und sagen kann, die Volksrepublik China betreibt eine schlechte Politik. Also es hätte da Möglichkeiten gegeben, indem man informell und unter der Oberfläche unter Ausschluss der Öffentlichkeit darauf dringt, mehr Informationen zu bekommen, indem man darauf gedrungen hätte, intensiver als das passiert ist, Experten der WHO ins Land zu lassen, um sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen.
War das eigentlich unter der letzten WHO-Chefin Brundtland anders?
Das war in der Tat, und das war ja die vorletzte WHO-Chefin, ja. Also es gab noch eine chinesische Generalsekretärin dazwischen, Margaret Chan aus Hongkong. Übrigens die erste Chinesin an der Spitze einer internationalen Organisation. Inzwischen gibt es einige weitere. Ja, aber die Vorgängerin von Margaret Chan, Gro Harlem Brundtland, hatte ja in dieser Position die SARS-Epidemie zu managen. Und sie hat das und die WHO hat das damals nach allgemeiner Einschätzung hervorragend gemacht. Und Gro Harlem Brundtland war in der Tat in dieser Situation 2002, 2003 in der Lage, und hat es sich herausgenommen, die Volksrepublik China doch sehr robust anzufassen und dazu zu bewegen, zu kooperieren.
Das heißt, es ist eben doch eine Frage der Führung. Der jetzige WHO-Chef wurde ja auch von China mit installiert. Müsste man ihn sozusagen zum Jagen tragen, dass er anders agiert?
Also mit installiert jedenfalls würde ich es auch so sehen, dass der jetzige Generalsekretär gewählt wurde von einer Koalition, die von China zusammengeführt wurde. Also das waren wesentlich die afrikanischen Mitgliedstaaten, die auf das Lobbying Chinas reagiert haben. Und in der Tat gibt es hier erhebliche Unterschiede und das hat auch, würde ich sagen, letztlich etwas zu tun, auch mit der Qualität von Führungspersönlichkeiten und wie sie ins Amt gekommen sind. Gro Harlem Brundtland war eben noch nicht in dem Maße abhängig von der Volksrepublik China. Und da wird natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt sichtbar. Sie konnte mit China auch so umgehen, wie sie es getan hat, weil China damals noch nicht dieselbe Statur hatte, die es jetzt hat.
Und das liegt ja auch daran, dass sich die USA seit Neuestem immer weiter aus UNO-Organisationen zurückziehen. Die Chinesen füllen dieses Vakuum ganz schnell. Mit welchem Ziel eigentlich?
Ganz generell, also in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt, was wir hier beobachten, ist eben nicht nur ein Machtzuwachs von China, sondern eben auch ein Machtverfall der Vereinigten Staaten und der Position der USA in internationalen Organisationen. Was China dabei anstrebt, ist ganz eindeutig, seinen Einfluss auf die Weltordnung auszuweiten. Und das heißt dann eben auch, in jedem konkreten Kontext das auszuweiten. Und die WHO war die erste Organisation, in der es eine chinesische Generalsekretärin gab. Es war auch die erste internationale Organisation, in der China so gezielt versucht hat, Einfluss auszuüben. Und der Grund, warum gerade die WHO aus dieser Sicht China so wichtig war, war wiederum Taiwan. Taiwan gewissermaßen international zu isolieren und auszuhungern, seinen Lebensraum, seinen Raum zum Atmen einzuengen.
Ich frage mal ganz egoistisch, ist das für uns in Europa von Nachteil? Muss man dem was entgegensetzen?
Ja, denke ich, muss man schon, denn ich glaube nicht, dass es für uns gut wäre, in einer internationalen Ordnung zu leben, in der die Volksrepublik China dominiert und eben auch bestimmen kann, wann die Zielsetzung der Weltgesundheit tatsächlich angemessen berücksichtigt werden kann und wann nicht. Also wenn immer das kollidiert mit Zielsetzungen des Herrschaftserhalts der Kommunistischen Partei in China, und da gehört eben auch Taiwan dazu, dann wird China diesen nationalen Gesichtspunkten Vorrang geben. Eben unter Umständen auch auf Kosten der zum Beispiel internationalen Gesundheit, wie das ganz konkret in diesem Fall auch zu beobachten war. Und das wäre auch in anderen Zusammenhängen so. Also eine internationale Ordnung, die von China tatsächlich bestimmt würde, die würde eben keine Gewähr dafür bieten, dass wirklich auch das allgemeine Interesse angemessen zum Zug kommt.
Das war Professor Hans W. Maul vom Mercator-Institut für China Studies in Berlin. Und was passiert, wenn man seinen Gegner falsch einschätzt? Dann schlingern wir immer weiter der Katastrophe entgegen. Ähnlich wie im Kurzroman von Ernest Hemingway aus dem Jahr 1952, Der alte Mann und das Meer.
Es war schwierig in der Dunkelheit. Und einmal verursachte der Fisch eine riesige Welle, die den alten Mann der Länge nach niederzwang und ihm eine Schnittwunde unter dem Auge beibrachte. Das Blut lief ein Stückchen über seine Backe herunter. Aber es gerann und trocknete, bevor es sein Kinn erreicht hatte, und er arbeitete sich zurück in die Vorplicht und lehnte sich gegen das Holz. Er rückte den Sack zurecht und manövrierte behutsam mit der Leine, so dass sie über eine andere Stelle seiner Schulter lief, und während er sie mit den Schultern verankert hielt, stellte er sorgfältig fest, wie stark der Fisch zog, und stellte dann mit der Hand fest, wie viel Fahrt das Boot im Wasser machte. Warum er wohl plötzlich so einen Seitwärtsruck gemacht hat, dachte er. Der Draht muss auf seinem großen, hügeligen Rücken gerutscht sein. Bestimmt tut ihm sein Rücken aber nicht so weh wie mir meiner. Aber er kann das Boot nicht ewig ziehen, und wenn er noch so groß ist. Ich habe einen großen Vorrat an Leine, alles, was ein Mensch verlangen kann. Der alte Mann wartete darauf, dass es hell wurde. Jetzt vor Morgengrauen war es kalt, und er drängte sich gegen das Holz, um warm zu bleiben. Ich kann es so lange aushalten wie er, dachte er. Und im ersten Dämmerlicht lief die Leine hinaus und hinunter ins Wasser. Das Boot bewegte sich stetig, und als der äußerste Saum der Sonne auftauchte, stand er auf der rechten Schulter des alten Mannes. »Er nimmt jetzt Kurs nach Norden«, sagte der alte Mann. »Die Strömung wird uns weit ostwärts abgedrängt haben«, dachte er. »Ich wünschte, er würde mit der Strömung wenden. Das würde zeigen, dass er allmählich müde wird.« Als die Sonne höher stand, war es dem alten Mann klar, dass der Fisch nicht müde wurde.
Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Und wer weiß, auch das Coronavirus wird noch zeigen, wie groß seine Ausdauer ist. Also sollten wir die Strukturen unserer internationalen Organisationen mal dringend überprüfen. Wir werden sie noch brauchen. Und da wäre so manches zu tun. Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Mängelliste.
Im Jahr 2003 bricht in China die hoch ansteckende Lungenkrankheit SARS aus. Der Welt droht die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts. Die Weltgesundheitsorganisation WHO tut etwas, das sie vorher noch nie getan hat. Sie warnt vor Reisen in die betroffenen Länder. Ein Schritt, der auf heftige Kritik stößt. Der Bürgermeister von Toronto fliegt persönlich nach Genf und fordert die WHO-Führung auf, die Reisewarnung zurückzunehmen. Denn von einer internationalen Organisation lasse er sich gar nichts sagen. Eine Haltung, mit der sich inzwischen viele UN-Organisationen konfrontiert sehen. Wie kann sich eine überstaatliche Organisation herausnehmen, einem souveränen Nationalstaat Vorschriften machen zu wollen? Für den neu aufkommenden Nationalismus ist jede internationale Organisation erstmal grundsätzlich suspekt. Jeder Beschluss, der von ihr ausgeht, potenziell ein Eingriff in innerstaatliche Angelegenheiten. Egal, ob es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, um die Einhaltung der Menschenrechte oder um das Eindämmen einer Pandemie. Internationale Organisationen funktionieren nur, wenn die internationale Verständigung, also wörtlich zwischen den Nationen, auch funktioniert.
Viele Einrichtungen der UN sind entstanden, weil man sich weltweit eine solche überstaatliche Kompromissbereitschaft wünschte, nachdem diese im Zweiten Weltkrieg katastrophal versagt hatte. Doch heute scheinen sich viele etwas anderes zu wünschen. Internationale Organisationen, die zwar ihre Aufgabe erfüllen, dabei aber möglichst unsichtbar und unpolitisch bleiben. Das Problem ist nur, dass die Arbeit einer aus mehreren Mitgliedstaaten bestehenden Organisation grundsätzlich eine politische Dimension hat. Das gilt für das Ziel der WHO, für alle Völker das höchstmögliche Gesundheitsniveau zu erreichen, genauso wie für die UNESCO, die das kulturelle Erbe der Menschheit bewahren soll. Als die UNESCO 2011 Palästina als neuen Mitgliedstaat aufnahm, entbrannte darüber ein Streit, bei dem es keineswegs um schützenswerte Bauwerke ging, sondern um Fragen von hoher politischer Sprengkraft rund um den Nahostkonflikt. Als Reaktion stellten die USA ihre Zahlungen an die UNESCO ein, verloren aufgrund des Boykotts ihr Stimmrecht und traten schließlich, ebenso wie Israel, komplett aus der Organisation aus. Schnell entsteht aus einem solchen Streit der Vorwurf, die Organisation sei nicht neutral, sondern sie bevorzuge ein Land oder unterstütze einseitig eine politische Linie. Israel und die USA warfen der UNESCO Israelfeindlichkeit vor und die WHO muss sich aktuell die Frage gefallen lassen, ob sie zu stark von China abhängig ist. Solche Anwürfe können für eine internationale Organisation leicht existenzbedrohend sein, denn dort ist man in der Regel stark abhängig von der finanziellen Unterstützung durch die Mitgliedstaaten. Will man die Organisation unter Druck setzen, reicht es oft schon, ihr einfach den Geldhahn zuzudrehen. Einige Organisationen der UN müssen sich seit einigen Jahren zusätzlich noch mit einem besonders ernsten Kritikpunkt auseinandersetzen, mit sexuellem Missbrauch. 2002 wurde erstmals bekannt, dass UN-Mitarbeiter in afrikanischen Flüchtlingslagern Frauen und Kinder sexuell missbraucht hatten. Auch Blauhelmsoldaten sollen mehrfach in Vergewaltigungen, Menschenhandel und Kinderprostitution verwickelt gewesen sein, zum Beispiel auf Haiti und im Kongo. Strafverfolgung mussten die meisten von ihnen bisher nicht fürchten, denn als UN-Mitarbeiter genießen sie weltweite Immunität und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern.
Es müssen sich aber Dinge ändern bei unseren internationalen Organisationen, wenn sie den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sein sollen. Nur was? Professor Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governments am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Guter Rat ist teuer. Also wenn ein Staat sich Einmischung in seine inneren Angelegenheiten verbittet, was kann dann eine UNO-Organisation wie die WHO überhaupt tun?
Internationale Organisationen, viele internationale Organisationen ist vielleicht besser gesagt, wirken gar nicht direkt in der Weise, dass sie sich einmischen und Anweisungen, Direktiven geben. Sie wirken häufig, indem sie einfach eine Forumstelle, eine Koordinationsstelle für Informationen sind, Empfehlungen geben und dann mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit diese Empfehlungen in die Weltgesellschaft und auch in die nationalen Gesellschaften hineinwirken. Nehmen wir beispielsweise die PISA-Ranglisten der OECD, ob die nun den Regierenden passt oder nicht passt, sie entfalten ihre Wirkung, weil wenn die nationalen Schulsysteme in einem solchen Ranking schlecht dastehen, dann heißt das für die nationale Politik, dass sie etwas tun muss. Und das ist im Prinzip die Logik, wie auch eine Organisation wie die WHO funktioniert. Sie muss mit ihren Informationen, mit ihren Empfehlungen, mit ihren Vorgehensweisen auf ein hohes Maß an Unterstützung in der Weltgesellschaft stoßen. Und das tut es dadurch, dass sie gute Arbeit leistet und gute Informationen bereitstellt.
Aber das muss natürlich finanziert werden. 80% des Etats der WHO sind freiwillige Gaben. Liegt es daran, die Schwäche der WHO, dass sie immer um Geld betteln muss?
Das ist eine der grundlegenden Schwächen und da tun sich in der Tat dann die westlichen Gesellschaften derzeit nicht besonders, die westlichen Staaten nicht besonders hervor, weil sie mit ihren Beiträgen nicht in derselben Weise großzügig sind, wie das in den letzten Jahren China war, mit dem Resultat, dass sich dann eben der Einfluss Chinas erhöht hat. Darüber allerdings jetzt allzu viel zu lamentieren, scheint mir auch irgendwo etwas doppelbödig, denn natürlich haben viele Organisationen über viele Jahrzehnte hinweg eher die Parteilinie oder die Seite der westlichen Staaten eingenommen, nicht zuletzt deshalb, weil sie eben von ihnen damals damals finanziert worden sind. Dass sich das ändert, ist sicherlich ein Resultat der Stärkung Chinas in der Weltordnung, und da muss man auf westlicher Seite vorsichtig sein. Aber es ist sicherlich extrem unvorsichtig und unklug, diese Organisation dann China zu überlassen, indem man sich zurückzieht und sie nicht mehr finanziert.
Wir haben schon gehört, nicht immer ist die WHO so defensiv aufgetreten wie heute. Hier noch ein anderes Beispiel. War das denn zum Beispiel bei der Schweinegrippe?
Das defensive Auftreten der WHO heute hat viel mit der Schweinegrippe zu tun. Damals hat die WHO nicht nur die Pandemie ausgerufen, sondern eben die Beschaffung eines damals vorhandenen Impfstoffes den nationalen Regierungen nahegelegt. Unter anderem die Bundesrepublik ist dieser Empfehlung gefolgt, nicht weil sie der Empfehlung völkerrechtlich folgen musste, sondern weil sie diese Empfehlung als sinnvoll und glaubwürdig empfunden hat. Es hat sich dann allerdings als eine unnötige Anschaffung herausgestellt, und deswegen ist die WHO damals sehr, sehr in die Kritik geraten, weil eben auch der Verdacht aufkam, dass einige Verflechtungen mit der Pharmaindustrie eine Rolle gespielt haben.
Und diese Kritik war ja auch nicht ganz unberechtigt damals?
Sie war auch nicht ganz unberechtigt, aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass man in einer solchen Situation immer alles nur falsch machen kann, wenn man die Pandemie zu spät ausruft, wenn man zu spät auf scharfe Maßnahmen setzt, gerät man in die Kritik. Wenn man es zu früh macht, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass dann sich die eine oder andere Maßnahme im Nachhinein als vermutlich überflüssig erweist. Also man kann natürlich auch von einer Organisation wie der WHO, die, wie wir ja schon gehört haben, gar nicht so groß ist und von der Finanzierung im Umfang mit vielen anderen Gesundheitsorganisationen gar nicht mithalten kann. Man kann natürlich von einer solchen Organisation auch nicht erwarten, dass sie immer genau den Nagel auf den Kopf trifft.
Diese Schwäche der WHO, über die wir ausführlich gesprochen haben, ist die typisch für die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen?
Ja, wir haben natürlich einige wenige internationale Organisationen. Dazu zählt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dazu zählt in gewisser Weise die Welthandelsorganisation, auch die EU, die eigene Möglichkeiten haben, ihre Beschlüsse mit Nachdruck und mit Sanktionselementen zu versehen. Das ist bei den allermeisten internationalen Organisationen nicht der Fall. Die müssen sozusagen durch die Kraft der Überzeugung und durch die Überzeugung in die Qualität ihrer Arbeit ihren Einfluss ausüben. Und zu dieser zweiten Gruppe gehört die WHO.
Und das sollte Ihrer Meinung nach auch so bleiben, oder würden Sie sich wünschen, dass sie auch Durchsetzungsrechte bekäme in irgendeiner Form?
Ich sehe das so, dass wir jetzt in dieser Frage einer globalen Pandemie natürlich aus guten Gründen direkt auf eine internationale Organisation schielen. Aber es ist immer wichtig, den eigentlichen Sachverhalt und den eigentlichen Regelungsbedarf in den Blick zu nehmen. Wenn wir beispielsweise eine Weltfinanzkrise haben, dann wäre es wünschenswert, eine starke internationale Organisation zu haben, die Einfluss auf die Finanzflüsse hat. Im Falle einer solchen Pandemie reden wir ja eigentlich über eine vernetzte Form von regionalen Epidemien. Und deswegen ist in diesen Regionen auch die eigentliche Handlung notwendig. Die Richtlinien darüber, wo man hin darf, wo man nicht hin darf, die Bereitstellung von ausreichend Krankenhausbetten, die Bereitstellung eben von den entsprechenden Geräten, das sind alles lokale und nationale Maßnahmen. An der Stelle würde jetzt eine überstarke WHO gar nicht so sehr helfen.
Also wie müsste man die WHO aufstellen, damit sie bei einer möglicherweise noch viel schlimmeren Pandemie in Zukunft weniger Fehler macht?
Sie müsste finanziell stärker sein. Sie müsste tatsächlich auch einen qualifizierten wissenschaftlichen Apparat finanzieren können, der es erlaubt, unabhängig von den nationalen Expertisen zu Einschätzungen zu kommen. Sie müsste also in der Lage sein, die Informationen, die sie von der nationalen Ebene abruft, so zu bündeln und aufzubereiten, dass alle klar anerkennen, das sind die richtigen Empfehlungen, die richtigen Informationen, und es lohnt sich, denen zu folgen. Das scheint mir die zentrale Aufgabe der Welthandelsorganisation zu sein, der Weltgesundheitsorganisation zu sein. Die konkrete Umsetzungsfähigkeit, dass nun dort Impfstoffe bereitgestellt werden oder dass es nur dann Krankenhäuser direkt bei der Weltgesundheitsorganisation gibt, das ist es nicht. Das mag für andere internationale Organisationen zutreffen. Die Weltgesundheitsorganisation wird im Prinzip eine Wissensautorität bleiben müssen. Und diesen Aspekt ihrer Arbeit muss sie stärken.
Das war Professor Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global Governments am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank. Weltkrankheitsorganisation, wie hilfreich ist die WHO? Sie kann sehr hilfreich sein. Vielleicht sollten wir die Corona-Pandemie nutzen, um sie zu stärken, damit wir künftigen Krisen ihrer Aufgabe gerecht werden können. Nachhören können Sie diese Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek oder heute Abend um 10 noch einmal im Radio als Wiederholung in HR Info. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.